Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Die Jahre beim HC Telekom Austria Wien-Margareten, so hat damals der offizielle Name der heutigen Fivers gelautet, diese Jahre konntest du auch nutzen, um anderes auszuprobieren. Du hast ein paar Prüfungen auf der Wirtschaftsuniversität in Wien absolviert und ein neu gegründetes Markt- und Meinungsforschungsinstitut mit aufgebaut. War dir damals eigentlich schon klar, dass das vielleicht nicht das Nonplusultra für dich im Beruf ist und du unbedingt wieder zum Handballsport zurück möchtest, dort einmal tätig sein möchtest?
Nein, das war eigentlich am Anfang war das total spannend. Ich habe ja während in jungen Jahren nach dem Bundesheer im Gallup-Institut gejobbt als Interviewer, weil meine Mutter Alleinerzieherin war und natürlich mein Studium nicht finanzieren konnte, und das musste ich halt so finanzieren, weil mit Handball war damals in jungen Jahren zumindest kein Geld zu verdienen. Und der damalige Feldchef, das ist der Chef aller Interviewer, hat sich dann selbstständig gemacht mit, heute würde man sagen, dazu einen Startup. Da ging es irgendwie darum, dass früher wurden die Fragebögen alle auf Papier ausgefüllt, und die hatten ein System entwickelt, dass man das computerunterstützt schon machen kann. Ja. Und nicht nur am Computer selber, sondern auch mit so einem kleinen Psion hat das geheißen, das ist ein kleines tragbares Gerät und mit Barcodes und all diesen Dingen. Und er hat mich gefragt, ob ich wechseln will. Und das habe ich dann getan. Das habe ich total spannend gefunden, ein neues Unternehmen mit aufzubauen, mit all den Sorgen, die man da hat. Keine Aufträge am Anfang, aber hohe Kosten. Und geht man in den Markt rein mit sehr kostengünstigen Angeboten, von denen eigentlich das Unternehmen dann eigentlich nicht überleben kann. Und wir haben dann eine Interviewabteilung aufgebaut. Zuerst einmal ein paar Dutzend, und dann waren sie irgendwie am Ende 500 Interviewer, die wir hatten, und für die war ich verantwortlich, und dann bin ich quasi weiter befördert worden und durfte zu Kunden gehen, präsentieren, die Ergebnisse, all diese Dinge. Und da ist man eigentlich dann langweilig geworden. Also das hat mir dann nicht so taugt, nur die reinen Zahlen rein, und all diese Dinge waren dann nicht besonders spannend. Und ich habe es irgendwie daran gemerkt, auch im Rückblick jetzt, wenn man auf die Uhr schaut, eigentlich wann ist endlich Fünfe oder Viere oder so etwas, dass man zum Training oder Ähnliches gehen kann. Und das unterscheidet den damaligen Job von meinem jetzigen. Jetzt schaue ich um 11 Uhr am Abend auf die Uhr und sage, verdammt, jetzt soll ich langsam nach Hause gehen. Das ist der Unterschied.
1992 bist du dann beruflich voll im Handballsport durchgestartet. Spieler warst du ja bereits bei den Fivers. Du hast dann parallel dazu die Position des Managers eingenommen. Und zusätzlich zu der Doppelfunktion bei den Fivers hast du auch noch den Handballförderverein Wien mit aufgebaut. Wie bekommt man gleichzeitig drei Jobs? Hast du gesagt, hallo, hier bin ich kann das, nehmt mich, weil bei einem Job allein ist man zu fad?
Na, gar nicht, weil das war total anders geplant. Also ich hatte ein Angebot von Innsbruck damals, wo eben der Roland Maroschek als Trainer schon verpflichtet war, und die wollten mich verpflichten als Kreisläufer. Und ich war total begeistert, ich wollte nach Innsbruck gehen, habe mit denen eigentlich alles ausgemacht, Wohnung, ich wollte dann, was die haben gesagt, die können uns mal helfen, aber ich gesagt, naja, zahlt mal eine Pilotenausbildung, wollte ich halt Pilot werden. und die haben gesagt, ja, das machen wir, alles gut. Und gleichzeitig hatte ich das Angebot, auch Manager zu werden, 92 war das, von Margareten damals, also den Fivers, weil der Halbtagsmanager ins ÖHB-Generalsekretariat gewechselt ist. Und das hat mich aber eigentlich nicht interessiert, und ich wollte eigentlich nach Innsbruck und pack so meine Sachen, und der Roland Maroschek ist einen Tag vorher hingefahren schon, um alles klar zu machen, und dann kam der Anruf vom Roland, du kannst deine Sachen wieder auspacken, der Hauptsponsor ist abgesprungen von Innsbruck, die gehen in Konkurs und steigen in die dritte Liga.
Weg war der Fliegerschein.
Kein Pilotenschein. Ja, dann bin ich bei Margareten zu Kreuze gekrochen, wäre zu viel gesagt, aber habe dann dankbar das Angebot als Manager angenommen. Manager. Was war die Frage?
Manager bei einem Bundesligisten, zuständig sowohl für den wirtschaftlichen als auch den sportlichen Bereich. Und das Ganze mit 26 Jahren. Da kann man eigentlich nur den Hut davor ziehen. Warst du so ein Wunderwuzi oder hast du auch sehr viele lehrreiche Erfahrungen in den ersten Jahren für dich gewinnen können?
Also Wunderwuzi war ich Ganz sicher nicht. Ich habe ein bisschen Erfahrung gehabt aus meiner Zeit beim Marktforschungsinstitut. Wusste, wie man präsentiert, wusste, wie man gegenüber Kunden auftreten soll und kann. Handball habe ich mich auch ausgekannt. Also das waren mal gewisse Grundvoraussetzungen. Trotzdem war ich extrem nervös, ob ich diese Aufgabe bewältigen kann. Mir hat damals sehr mein Vorgänger geholfen, der Ali Donkur. Leider viel zu früh verstorben, aber ein toller Mensch, der mich in alles eingeführt hat und mir alles erklärt hat. Genauso wie der Erwin Lanz, der ehemalige Innenminister und Außenminister, der immer schon die graue Eminenz der Fivers war, der mir eigentlich damals das Angebot da gemacht hat, das zu tun. Also da von diesen Zweien habe ich zum Beispiel wahnsinnig viel gelernt und das war auch wirklich notwendig.
Wie haben deine spielenden Ex-Kollegen darauf reagiert, dass du jetzt auf einmal deren Chef bist? Oder der Chef des Unternehmens, wenn man so möchte. Was natürlich für die damalige Zeit.
Ja, das war ich ja am Anfang nicht. Da haben viele aus dem Vorstand, der damalige Obmann und der Ali auch noch mitgeredet und der Erwin Lanz und so. Ich hab vielleicht am Anfang die Drecksarbeit gemacht, wenn man das so sagt. Aber natürlich hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe gewusst, dass ich auch Vorbild sein muss. Ich war ja früher eigentlich eher ein Spieler wie ich einer war, den hätte ich nicht gern heute in meiner Mannschaft. Ja, also relativ schlecht zu leiten. Aber am Spielfeld habe ich alles gegeben. Spitzname die Grätzen. Sagt schon viel, glaube ich. Also ja, es war natürlich schwierig, aber ich habe versucht, ein Vorbild zu sein, was Training betrifft. Und habe dann 3 Jahre später habe ich eigentlich schon aufgehört mit dem Handball und konnte mich dann auf das Managersein dann hundertprozentig konzentrieren.
Würdest du so einen Spieler, wie es Tommy Menzel in jungen Jahren waren, heute als Manager verpflichten für die Fivers?
Bin mir nicht sicher.
Ist es nicht für jede Mannschaft hilfreich, eine Grätzen im Kader zu haben?
Ja, schon, aber ich glaube, heute ist alles viel professioneller geworden. Ich glaube, die jungen Spieler, zumindest jene bei den Fivers, die wissen heute mit 12 oder 13 Jahren schon, sie kriegen eine Chance oben in der ersten Mannschaft, wenn sie hart trainieren und der Verein und sie Talent haben und der Verein seine Philosophie nicht von heute auf morgen ändert. Und das hatten wir damals nicht und ich war halt einfach immer ein groscherter Typ und hab den Vorgesetzten auch immer gesagt, wie Roland Maroschek zum Beispiel einmal bei einem Turnier, wir haben gegen Ungarn gespielt, wir haben großartig gespielt, der hat uns aber in der Pause zur Sau gemacht und im Speziellen mich, weil er immer gedacht hat, wenn er mich besonders schimpft, dann spiele ich besonders motiviert und aggressiv und hat also eine feuchte Aussprache gehabt und ich habe ihm zugehört und habe dann gesagt, wie er so ähnlich war, du spuckst. Ja? Ich habe dann die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt natürlich, aber ich habe halt irgendwie, ich war doch relativ goschert und undiszipliniert. Ich glaube, viele solche Spieler vertragt es nicht in einer Mannschaft.
Manager bei den Fivers, Sekretär beim Handballförderverein Wien. Für manche wäre das Pensum genug. Nicht für einen Tommy Menzel. Ab 1998 hast du dann für 10 Jahre als Geschäftsführer auch die Geschicke der Handballliga Austria gelenkt. Da muss man jetzt wissen, es waren die ersten Jahre der Handballliga Austria, also sehr viel Aufbauarbeit. Erzähl uns vielleicht über deine Aufgaben damals.
Ja, es war eine extrem spannende Zeit, weil der Österreichische Handballbund ist so ein großes, schweres Schiff, das sich sehr langsam bewegt und wenn dann ein paar Vereine aus der Liga kommen und sagen, wir wollen uns eigentlich aus euren Verbund ein wenig rauslösen, weil wir glauben, einige Dinge im Marketing, im TV-Recht etc. besser machen zu können, dann stößt das nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. Also das Gegenteil war der Fall. Es hat lang gebraucht, bis wir das durchgesetzt haben, aber damals mit dem Präsidenten Alfred Kropf aus Linz waren wir sehr bestimmt und als Ligavereine auch eine Einheit, die das dann am Ende des Tages durchgesetzt hat und wollten einfach ein paar Dinge bewegen. Ich habe es schon angesprochen, zum Beispiel bessere TV-Präsenz beim ORF zu bekommen, uns selber vermarkten, als Liga einen namensgebenden Hauptsponsor zu finden für die Liga, in der Struktur insgesamt etwas tun. Wir haben dann Das war eine aus meiner Sicht ganz wesentliche Entscheidung, die wir nur geschafft haben, weil wir eine Einheit waren damals. Wir haben so ein Gentleman Agreement verabschiedet innerhalb der Liga. Das bedeutet hat, dass wir die Anzahl der Legionäre beschränken auf 3 Legionäre, weil damals zu der Zeit war es teilweise so, dass kaum ein Österreicher auf einer entscheidenden Position gespielt hat, sondern auf Linksaufbau, Mitteaufbau, Rechtsaufbau am Kreis und im Tor Legionäre bei den meisten Vereinen gespielt haben. Und das wollten wir eigentlich verändern, also zumindest die Mehrheit wollte das verändern. Und jene, die das nicht wollten, haben sich dann gefügt sozusagen der Mehrheitsmeinung.
Gut, rückblickend diese Entscheidung oder diese Richtung einzuschlagen, ganz, ganz wichtig für das österreichische Nationalteam, sonst wären wir wahrscheinlich nicht dort, wo wir heute stehen.
Also rückblickend würde ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die wir gesamt in Handball treffen konnten. Das war aber nicht leicht durchzusetzen. Das hat Jahre gedauert und unfassbar viele aufreibende Diskussionen, bis wir alle davon überzeugt haben, weil in Wahrheit widerspricht es ja dem geltenden EU-Recht. Aber wenn Gentlemen unterwegs sind, dann kann sowas auch halten natürlich. Und wir hätten uns sicher nicht in den letzten 11 Jahren, glaube ich, waren es neunmal für ein Großereignis qualifiziert, für eine EM oder WM, wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten und jetzt 20 Jahre durchgehalten hätten.
Du warst auf der einen Seite Geschäftsführer der Liga, auf der anderen Seite Manager eines nicht unwesentlichen Bundesligisten. Hat es da nie Interessenskonflikte gegeben?
Die hat es natürlich gegeben, vor allem auch viele Unterstellte. Aber ich denke, der Erfolg hat uns damals eigentlich recht gegeben. Ja, ich habe gesagt, ich kann eigentlich nur mit guter Arbeit gegen diese Vorurteile kämpfen. Wir haben dann geschafft, den ersten ORF-Vertrag zu kriegen. Wir haben geschafft, das erste ORF-Live-Spiel zu bekommen. Das war aber nicht auf ORF Sport Plus, sondern auf ORF 1. Da war das Meisterschaftsfinale um 11 Uhr am Vormittag, weil das war so eine Sendefläche, ich glaube an einem Sonntag, auf ORF 1. Also für Handball unglaublich. Da kommt gerade nur das Nationalteam vor, wenn, und das nur mit Glück eigentlich.
Wer hat im Finale gespielt? Wie ist es ausgegangen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es in Bruck war. Ich nehme an, dass Bruckmeister geworden ist. Ich weiß nicht mehr genau, wer da gespielt hat. Die Pfeifers waren es nicht.
Da brauchen wir noch ein paar Jahre, der Team.
Ja, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Und dann haben wir es geschafft, mit Samsung einen Ligasponsor zu bekommen. Und das war eigentlich auch die einzige Zeit, wo die HLA-Vereine auch wirklich pekuniär was Wesentliches zurückbekommen haben, sozusagen aus der Liga selber. Weil die Liga hat viele, viele tolle Sachen gemacht, hat das Produkt in den letzten Jahren deutlich verbessert, einheitlicher Boden bei Live-Spielen, all diese Dinge, die wichtig sind, Digitalisierung, Christoph Edelmüller hat es in eurem Podcast eh erwähnt. Ja, aber irgendwann war es dann trotzdem genug und dann am Ende des Tages war ich dann eigentlich froh, dass ich das dann abgegeben habe.
Wir sind jetzt im Jahr 2009. Du hast es gerade erwähnt, Schluss mit all diesen Funktionen. Du hast dich ausschließlich auf die Fivers konzentriert, bist aber Hans Dampf in allen Gassen geblieben, weil bei den Fivers hast du extrem viel entwickelt und für mich ein absolutes Vorzeigeprojekt ist Handball City Margareten, was meiner Meinung nach zeigt, dass die Fivers weit mehr als nur, unter Anführungszeichen, ein Handballverein ist und es geht um weit mehr als um Handball. Erzähl uns ein wenig von diesem Projekt von Handball City Margareten.
Ja, dieser Begriff, den haben der damalige Bezirksvorsteher Kurt Wimmer von Margareten und ich entwickelt, weil wir einfach zum einen noch mehr Verbundenheit zur Stadt Wien und zu Margareten zeigen wollten, vor allem seitdem wir halt Pfeifers heißen, was ja auch natürlich den 5. Bezirk Margareten bezeichnet, aber das weiß natürlich nicht jeder, so wie nicht jeder weiß, dass man Margareten nicht mit TH schreibt. Ja. Sondern es ist St. Margareten, das passiert immer wieder auch noch in der Liga seit vielen, vielen Jahren, dass Zeitungen Margareten mit TH schreiben. Und Pfeifers hat auch lange gedauert. Und ja, es geht einfach darum, wirklich, wie du sagst, zu zeigen, dass wir mehr als ein Handballclub sind und uns nicht nur alleine um Handball geht. Ein Projekt zum Beispiel, das mir immer total wichtig war der Lern- und Förderclub. Ja. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich war kein guter Schüler und meine Mama hat mir irgendwann mal das Training verboten, also zum Training zu gehen, weil meine Schulleistungen so schlecht waren. Ich habe da als damals als Schüler und Spieler als total schlechten Ansatz gefunden und finde es heute noch auch total schlecht, aber Eltern sehen halt oft keine andere Möglichkeit. Und dem wollte ich immer schon vorbeugen und habe die Idee gehabt, dass wir einen Lern- und Förderclub installieren bei uns im Verein, nämlich für alle unsere Spieler, die Probleme haben, sollen nach der Schule in die Halle kommen können und sollen von einer Person, am besten einen Handballer aus der ersten Mannschaft, wir haben die Gnade, dass wir ein paar Lehramtsstudenten hatten, unterrichtet werden und geholfen werden. Also was gibt Schöneres für einen 12-, 13-Jährigen mit seinem Vorbild, mit seinem Sportlichen gemeinsam Mathematik zu lernen. Ja? Und das war zum Beispiel in der Anfangsphase unser heutiger Kapitän Markus Kohler, der ist jetzt Professor im Rainer Gymnasium im 5. Bezirk. Und für den war das selber auch eine tolle Sache, weil er gesehen hat, wo fehlt es den Kindern eigentlich tatsächlich, ja, als Lehramtsstudent. Und dass das eine gute Sache ist, bestätigt mir zum Beispiel folgender Fall. Der Markus hat einen Schüler, einen Spieler von uns gehabt, mit dem er sich 3-4 Monate in Mathematik wirklich ausführlichst beschäftigt hat und aber keine Fortschritte gesehen hat. Ja, und dann hat er begonnen zu recherchieren und ist draufgekommen oder hat vermutet, dass das Dyskalkulie ist. Das ist die Legasthenie auf Mathematik. Und hat das eben der Mutter des jungen Spielers erzählt und die Mutter ist dann zum Gassevorstand gegangen. Der hat gemeint, das ist alles ein Blödsinn, stimmt nicht. Und die Mutter hat aber nicht nachgegeben und hat ihn testen lassen. Und was war es? Dyskalkulie. Hat dann eine Therapie bekommen, hat dann Übungen bekommen, Training gemacht und jetzt ist er gut in Mathematik. Und das ist so ein schönes Beispiel, was der Sport eigentlich bewirken kann, ja, mit solchen Aktionen. Und wir machen das in der Zwischenzeit zum Beispiel 5 Tage in der Woche. Finanziert durch Sponsoren, die auch im sozialen Bereich etwas tun wollen und jetzt nicht nur ein Logo irgendwo hängen lassen wollen, sondern auch sagen können, hey, wir tun was für die Jugend, nehmen Sport und so, dafür das Weiterkommen. Viele andere Dinge, ich könnte noch viel über die Handball-City Margareten reden.
Das heißt, die Profispieler, die auch unterrichten, bekommen ein bisschen ein Taschengeld,
genau,
dafür.
Okay. Genau.
Das wollte ich nämlich, das wäre die nächste Frage gewesen, weil sie ein...
Das ist eine Win-Win-Situation für alle.
Genau,
natürlich.
Genau. Und es ist halt in der heutigen Zeit schwierig, das merkt man, glaube ich, in jedem Breitensport, Sportverein, dass eben die Freiwilligkeit eh sehr groß geschrieben wird, aber auch die hat irgendwo eine Grenze. Mhm. Und so ein bisschen Studententaschengeld dazu, ja, zu verdienen, ist eine super Geschichte.
Ja. Aber das ist so ein tolles Projekt und du hast gesagt, es gibt so viel mehr noch zu erzählen über die Handball City Margareten. Wo kann man sich darüber informieren?
Auf unserer Homepage steht das alles sehr ausführlich unter Handball City Margareten, hoffe ich.
Ohne TH, oder?
Ohne TH. Ja. Ja. Danke. Ja, danke für den Hinweis.
Ich bin es auch nicht weniger mit Mathematik, sondern mehr mit Kommunikation. Tommy, um die Dimension all dieser Projekte zu verdeutlichen, ihr seid bei den Fivers genau 3 Leute, die sich einerseits um den gesamten Betrieb, aber auch um den Spielbetrieb kümmern. Mit welchen Herausforderungen habt ihr 3, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren besonders zu kämpfen gehabt und seid und wart ihr 3 immer dieselben oder ist der ein oder andere Mitarbeiter auch hin und wieder ausgetauscht worden?
Also zunächst muss ich korrigieren, wir sind jetzt 3,5. Wir
haben okay,
sorry vielmals. Einen jungen Studenten dazu bekommen seit, ich glaube, 1,5 Jahren oder so. Der macht das wirklich auch sehr, sehr gut. Und wir sind eigentlich viel mehr als 3,5. Ja, also wir sind ein wunderbarer Vorstand, die alle ehrenamtlich extrem hart arbeiten, dass der Verein wirtschaftlich überleben kann und all die Herausforderungen, die auch jetzt in Covid und auch vorher gegeben hat, bewältigt werden können. Wir haben ein tolles Kuratorium, das uns hilft, die eine oder andere Tür zu öffnen, uns auch kritisch hinterfragt. Und wir haben wahnsinnig viele ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne die das alles gar nicht gehen würde. Und wir haben 16 Trainer, Masseure, Therapeuten und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also wahnsinnig viele Leute, die die Fivers-Familie darstellen und für den Erfolg verantwortlich sind. Die Frage habe ich jetzt vergessen. Sorry.
Die Frage, also die Hauptfrage war, mit welchen Herausforderungen habt ihr in den letzten rund 15 Jahren zu kämpfen gehabt?
Ich glaube mal, das Allerwichtigste ist die wirtschaftliche Komponente, die immer wieder ein Thema ist. Gerade in einem Sport, der nicht so im Scheinwerferlicht steht wie Fußball oder Skifahren, ist es natürlich nicht einfach, Sponsoren zu finden und vor allem auch Sponsoren zu finden, die sich für das begeistern, was wir tun und mit uns immer einen Schritt weiter zu gehen, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen ja weitergehen. Wir haben eine ständige Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren gehabt. Wir haben irgendwann einmal uns entschlossen, Nachwuchsarbeit zu machen, dann hat das ganz gut funktioniert, dann sind wir an Probleme bei der Infrastruktur gestoßen, weil die Hallenzeiten nicht mehr ausgereicht haben. Dann haben wir auch mit dem Bezirksvorsteher damals und der Stadt Wien dankenswerterweise am Bacher Platz eine Traglufthalle errichtet, ich würde sagen auch mit eigenen Händen eigentlich, da haben die Spieler der ersten Mannschaft beim Aufbau mitgearbeitet. Das war ganz wichtig, das war auch so eine Win-Win-Situation und gehört auch zur Handball-City Margareten dazu, weil die Schule, die dort beheimatet ist, hat jetzt plötzlich nicht mehr einen Normturnsaal gehabt, sondern eine richtige Handballhalle mit 40x20 für den Vormittagsunterricht und wir mit unseren Mannschaften sind dann am Nachmittag sozusagen in der Halle. Infrastruktur ist immer ein Thema. Wir haben in den letzten Jahren mehrmals auf die Teilnahme am Europacup verzichtet, weil die Anforderungen vom internationalen Verband so groß sind mit einer 3000er Halle, die da vorgeschrieben ist, die es in Wien nicht einfach gibt. Ja, man müsste da in die große Stadthalle gehen, die ist in Nicht-Covid-Zeiten so gut wie immer besetzt und auf der anderen Seite unleistbar. Man könnte bei den Caps spielen, aber die spielen auch gelegentlich Eishockey, soviel ich weiß. Auch zu der Zeit, wo wir Europacup spielen, also ist das auch nicht gut und all diese Themen poppen immer wieder auf. Wir haben, was auch ein stranges Erlebnis war, war meine erste Stadtrechnungshofprüfung. Ich war total überrascht, dass der Stadtrechnungshof eine Subvention geprüft hat bei uns. Es war aber trotzdem stressig war und man eigentlich vorher nicht weiß, was auf einen zukommt, ein spannendes Erlebnis. Und auch ein lehrreiches Erlebnis, weil ich jetzt die Zahlen unseres Clubs und die Details unseres Clubs noch besser kenne, zwangsläufig.
Aber jetzt relativ provokant gefragt, widerspricht es nicht dem Ursinn des Sports und der sportlichen Ziele, dann auch am Europacup teilzunehmen? Gibt es da wirklich überhaupt keine Lösung, den Burschen, die Meister geworden sind oder Zweiter geworden sind, diese Belohnung auch zu ermöglichen?
Klar, also grundsätzlich habe ich dir 100% recht und wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätten wir das auch getan. Es kommt noch ein anderer Grund dazu. Wir haben gesagt, uns ist die Entwicklung von Jugendlichen extrem wichtig. Das haben wir auch unserer Mannschaft erklärt, immer in den Momenten, wenn es geheißen hat, wir sind Meister geworden und wir nehmen jetzt nicht an der Champions League teil. Haben das auch andere Vereine teilweise nicht verstanden und viele nicht. Ich habe es meinen Spielern und unseren Spielern so erklärt und sie haben es eigentlich verstanden, weil sie die meisten ja selber aus diesem Nachwuchs kommen, ja, und die Förderung ja am eigenen Leib erlebt haben. Wir haben uns vor 8 oder 9 Jahren entschlossen, als einziger Verein in Österreich zu versuchen, auch in der zweiten Liga mit einer Mannschaft zu spielen. Das kostet auch Geld, das kostet auch 60, 80.000 Euro im Jahr. Und was viele vergessen ist, der Europacup im Handball kostet Geld. Man verdient im Handball kein Geld wie im Fußball. Und da das Geld nicht auf den Bäumen wächst und mir auch keiner nachrennt mit einem Geldkoffer, war das oft eine schwere Entscheidung, aber da muss man meiner Meinung nach stringent einfach weiter seinen Weg verfolgen und das haben wir, glaube ich, getan und die Spieler haben es eigentlich auch verstanden und auch die Sponsoren. Und wann immer es geht, auch wirtschaftlich, werden wir daran teilnehmen. Aber das Hauptproblem war die Infrastruktur eigentlich, um es ehrlich zu sagen.
Du hast jetzt schon sehr viel erzählt, wie ihr euch als Verein positioniert, welche Ziele ihr habt, welche Wege ihr geht. Jetzt hast du als Kind von West-Wien auch die Seite von West-Wien miterleben dürfen. Wie würdest du die Positionierung von West-Wien und den Fivers heute beschreiben? Worin liegen die großen Unterschiede dieser beiden Vereine in Wien?
Also ich würde sagen, die West-Wiener waren in den Anfang 90er Jahren richtig, richtig stark mit einer ähnlichen Philosophie, wie wir sie seit 20 Jahren fahren, haben aber danach dann ihren Weg sozusagen verloren und ich würde sagen, die Fivers haben seit 15, 20 Jahren sind sie die Benchmark, was Nachwuchsarbeit in Österreich betrifft. Wir haben jetzt 17 Mal in Folge den Nachwuchspokal gewonnen. Das ist ein objektives Punktesystem über die U14 bis zu U20. Ich glaube, wir stehen absolut für Nachwuchsarbeit, für ehrliche, harte Arbeit. Und ich glaube, dass uns jetzt einige zum Vorbild nehmen, und das macht jetzt West-Wien gerade auch, aber da gibt es auch andere Vereine, wie zum Beispiel in Krems wird jetzt auch viel Richtung Nachwuchs gearbeitet. Und ich hoffe, dass das viele, viele Vereine machen in den nächsten Jahren, weil ich glaube, für den österreichischen Handballsport und für mich persönlich war das auch eigentlich diese Entscheidung die einzig sinnstiftende. Also es macht dann Spaß, ein 7-jähriges Kind zu sehen das erste Mal und dann seinen Weg zu verfolgen und dann das Foto zu sehen. Also wenn er dann im Nationalteam spielt oder den Sprung ins Ausland schafft und zu sehen, wie er als 7-8-Jähriger bei uns angefangen hat, das macht richtig Spaß und ich denke, deshalb machen wir das alle.
Du setzt sehr, sehr stark auf den eigenen Nachwuchs. Schaust du dich trotzdem ab und zu im West-Wien-Kader nach Spielern für die Fivers um?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich mache das jetzt, wie du gesagt hast, glaube ich, fast 30 Jahre. Und es sind zwei West-Wiener gewechselt zu den Fivers. Das war einmal der Michi Gange. Ich glaube, Mitte der 90er Jahre, als West-Wien wirtschaftliche Probleme hatte und er eine neue Heimat gesucht hat. Und einmal der Christoph Edelmüller, als West-Wien in die zweite Liga abgestiegen ist. Aber ansonsten gibt es so ein nicht schriftlich vereinbartes, stilles Abkommen, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie Spieler abwerben, aktiv.
Welcher Spieler von den Fivers ist zuletzt nach West-Wien gewechselt?
Weißt du mehr als ich? Ich kenne keinen.
Dann ist das die Antwort. Tommy, was mich interessieren wird, also ich bin 1988 geboren, bin ein Fußballkind gewesen und begeisterter Tennisspieler, das heißt erst vermeintlich spät in den 2000er Jahren habe ich mich begonnen für nationalen Handball zu interessieren. War demnach ein Jugendlicher damals und an die Zeit kann ich mich eigentlich, oder in der Zeit kann ich mich nur an Bregenz erinnern, als Meister. Bregenz war die Übermacht. Mhm. Dann war ich relativ überrascht. Ich habe immer nur die Finalserien verfolgt und auf einmal war hart, auch in Vorarlberger Club recht weit vorn. Und wenn ich mir das Handballgeschehen heute anschaut, dann ist das West-Ost-Gefälle bei weitem ausgeglichener, als es damals war. Wir haben jetzt eben, wie du schon gesagt hast, mit den Fivers, mit Krems zwei Teams, die mehr oder weniger jedes Jahr gut mitspielen können. Es gibt dann West-Wien, die auch bessere und schlechtere Jahre haben, aber das Gefälle West-Ost ist bei weitem nicht mehr so dramatisch wie damals. War auch die Nachwuchsarbeit jetzt vor allem bei den Fivers ein Grund dafür, oder was waren deiner Meinung nach die wichtigen Umstände oder die wichtigen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass der Osten wieder aufholt?
Es war, wie du sagst, schon eine harte Zeit. Ich glaube, bevor wir das erste Mal 2011 Meister geworden sind, sind wir, glaube ich, 7-mal oder 8-mal Vizemeister geworden hinter Bregenz und mir klingt es noch wie gestern im Ohr, also alle werden Meister, nur der Menzel nicht. Der kann das nicht aus Vorarlberg. Das habe ich übrigens bei einer Pressekonferenz, habe ich ein Statement bei meiner Pressekonferenz begonnen, weil die Pressekonferenz so langweilig war. Ich dachte, das muss ich jetzt sagen, da waren wir noch nie Meister und das war einfach furchtbar. Ja. Wir waren mehrmals knapp dran. Und wie wir es dann geschafft haben, sind die Bregenzer ein bisschen schlechter geworden und die Harder sind plötzlich da gewesen. Also ich glaube, es hat sich ein bisschen was am Markt geändert, dass einfach die richtig guten Legionäre nicht mehr nach Österreich kommen oder dass sich die österreichischen Vereine und diese teuren Legionäre nicht leisten können. Und die waren halt zumeist in Vorarlberg. Zu Hause sind auch jetzt noch immer wirklich gute Spieler dort, das ist überhaupt keine Frage, ich möchte das nicht abwertend sagen. Und das einfach bei uns, ich kann es nur für uns sagen, dass sich unsere konsequente, jahrelange, stringente Nachwuchsarbeit einfach ausgezahlt hat, weil wenn man heute beschließt, man macht eine Nachwuchsarbeit, dann erntet man ja nicht die Früchte in 2 Jahren, sondern das dauert einmal 10 Jahre, bis das richtig funktioniert.
Kommen wir nochmal zur Positionierung zurück. Nachwuchsarbeit bei den Fivers in Margareten ist vorbildlich, das haben wir jetzt besprochen. Aber das ist nicht das einzige Merkmal, das sich prägt, sondern eben auch jenes, dass ihr de facto komplett auf Legionäre verzichtet. Und das Ganze, so hört man zumindest, ohne Panik. Also wenn es einmal auch schlechter läuft, verliert ihr nicht die Ruhe und bleibt eurer Linie treu. Warum richtet ihr euch so aus und was gibt euch die Kraft, dann doch auch in schwierigen Phasen zu euren Burschen und Mädels zu stehen?
Ich würde es einfach ein konsequentes Handeln bezeichnen. Also ich habe es vorher schon kurz erwähnt, mir ist auch der 11- oder 12-Jährige bei diesen Entscheidungen wichtig, der heute 11-, 12-Jährige, der darauf vertraut, wenn er Talent hat und hart trainiert, eine Chance bekommt in der ersten Mannschaft. Und deshalb arbeiten die Kinder auch so hart, weil sie das wissen. Ja, wenn ein Verein immer wieder, wenn ein junger Spieler ins Ausland geht, wie es bei uns jetzt in den letzten Jahren leider viel zu oft der Fall war, oder Gott sei Dank, das kann man sehen, wie man will. Weil
Gott sei Dank ist sicher das richtige Wort.
Es ist auf der einen Seite eine Auszeichnung, auf der anderen Seite würde ich schon gerne mal sehen, wenn ich mit den Spielern, die in den letzten 5 Jahren gegangen sind, heute noch da spielen würde und die Europacup-Saison, die wir jetzt gespielt haben, mit der aktuellen Mannschaft verstärkt durch die Abgänge der letzten Jahre gespielt hätten, dann glaube ich schon, dass wir ein bisschen mehr als das Achtelfinale geschafft hätten. Also wäre mal eine richtig gute Nummer gewesen. Aber es ist nur so, dass auf der anderen Seite, wenn ein Spieler geht, wie ein Nico Billig mit 20 Jahren oder jetzt ein Hutacek mit 20, 21 Jahren, ist das natürlich sehr früh, aber natürlich für den nachrückenden Spieler eine große Chance. Und wenn ich als Verein dann immer wieder Legionäre kaufe und ungeduldig bin und sage, wir müssen jedes Jahr unbedingt mit aller Kraft Meister werden oder Ähnliches, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit da unten und schaffe es nicht, dass die Kinder so effizient arbeiten.
Und auch eine Besonderheit, vor allem im Sport allgemein, ist, dass ihr eine Trainerin für die zweite Mannschaft habt, nämlich die Sandra Zappletal. Wie kam es dazu? Ist ja doch ein recht mutiger Schritt in einer zweiten Sportliga in Österreich, die jetzt nicht vergleichbar ist mit dem Fußball, das ist schon klar, aber trotzdem ist es die zweithöchste Leistungsstufe. Und ich nehme an, es wird auch der ein oder andere Mann kritisch hinterfragt haben.
Ich finde das überhaupt keine mutige Entscheidung, weil jeder, der die Sandra kennt, weiß, was sie kann, was sie drauf hat. Ich glaube, sie ist in vielen Dingen viel stärker als ein Mann, viel konsequenter. Sie ist eine ausgezeichnete Trainerin, die ein unfassbares Gefühl für junge Spieler hat. Ich fand das überhaupt nicht mutig, sondern eigentlich das Normalste auf der Welt. Das Geschlecht war da überhaupt nicht ausschlaggebend.
Schafft diese starke Nachwuchsarbeit auch finanzielle Einnahmemöglichkeiten für euch? Ich denke da zum Beispiel eben an die Transfers von Billig und Hutacek, die du gerade angesprochen hast.
Nein, es ist keinesfalls so wie im Fußball. Man hat dann nur einmal eine Chance, wenn es einen laufenden Vertrag gibt, dass man mit den aufnehmenden Vereinen in Verhandlungen treten kann. Aber ich kann es sehr gern sage, es sind keine großen Summen dabei. Wenn es ein fünfstelliger Betrag ist, dann freut man sich schon drüber.
Das heißt, Billig und Hutacek sind ablösefrei gegangen? Oder gibt es eine Ausbildungsentschädigung?
Es gibt eine Ausbildungsentschädigung im Handball, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, für alle Spieler, die zwischen 16 und 23 einen Vertrag haben, was in Österreich halt schwer geht, mit einem Spieler, der 16 Jahre alt ist, einen gültigen Vertrag zu machen, wenn sie erst ab 18 gesetzlich möglich ist. Also es geht da um 5 Jahre im Maximalfall. Wenn er vor dem 23. Lebensjahr geht, dann gibt es, glaube ich, 3.500 Schweizer Franken pro Ausbildungsjahr, also pro Jahr, Vertragsjahr. Und das ist natürlich nicht die Welt.
Der Nachwuchs der Fivers als Erfolgsrezept für den sportlichen Erfolg. Unter dir feierten die Fivers 3 Meistertitel, 9 Cupsiege und 4 Supercupsiege. Welcher Titel hat dir am meisten Freude bereitet? War es der Cupsieg 1999, das war der erste Titel in der Vereinsgeschichte nach knapp 100 Jahren, oder war es vielleicht der erste Meistertitel im Jahr 2011?
Darf ich mir 2 aussuchen? Beide. Nein, 99 war deshalb so toll, weil es der erste Titel war. Und wir haben eine Woche vorher die Meisterschaft in den letzten 90 Sekunden verloren. Wir waren da sehr lange, sehr weit vorne. Dann hat sich der Michi Gagel verletzt für die letzten 4-5 Runden. Und wir haben ein bisschen geschwächelt und haben im letzten Spiel noch unentschieden gespielt, waren aber eineinhalb Minuten Verschlusszeit auf vorn, haben dann 2 Minuten Strafen bekommen und haben das Spiel verloren und Köflach ist Meister geworden. Das war sehr bitter und eine Woche später ist die Mannschaft und wir alle noch einmal aufgestanden und haben dann den Cupsieg geholt. Das war toll. Das war aber auf der anderen Seite eine Mannschaft, die wir uns nur wirtschaftlich erarbeitet haben sozusagen. Haben viele Legionäre noch gespielt und wenig eigene Nachwuchsspieler. 2011 war deshalb so toll, weil wir einfach so oft gescheitert sind und so oft wieder aufgestanden sind und es dann endlich geschafft haben. Es war dann auch eine richtig tolle Siegesfeier.
Erzähl ein bisschen was von der Siegesfeier.
Ja, sie war nicht so weit weg, aber es war irgendwie deshalb auch beeindruckend. Ich glaube, an dem Tag war auch ein Länderspiel und sind dann wahnsinnig viele Journalisten aus dem Stadion in den Salon 5 gefahren, wo wir gefeiert haben und alle ewig lang aufs Bier gewartet haben, weil das Lokal nicht vorbereitet war auf 300 Leute mit 2 Kellnerinnen und eine halbe Stunde aufs Bier gewartet. Also es war nicht so feucht, wie man annehmen durfte, es war aber recht laut und es hat dann auch ein paar Journalisten mit nackten Oberkörper gegeben. Ich glaube, der Rainer Bortenschlager war auch dabei.
Na servus. Tommy, wir haben den Gregor Baumgartner bei uns auch zu Gast gehabt im Caféhaus Talk und der hat erzählt von der Meisterfeier bei den Capitals und er ist da aufgewacht in der Früh irgendwo an der Donau. Wo bist du aufgewacht nach der Meisterfeier 2011?
Ich muss dich enttäuschen, das ist gar nicht so lustig als Manager Meisterfeier zu feiern, weil du die nächste Meisterfeier schon wieder organisieren musst, nämlich wir haben gesagt, wir machen, wenn wir Meister wären, machen wir was Großes am Siebenbrunnenplatz. Und ja, ich bin ganz normal in meinem Bett aufgewacht. Ich glaube, die Spieler waren noch viel, viel länger und mehrere Tage unterwegs und mit Sonnenbrille sehr oft.
Wo sind die Journalisten mit nacktem Oberkörper aufgewacht?
Das weiß ich, das muss die Journalisten fragen. Vielleicht den Porti beim nächsten Podcast.
Thema Sponsoring. Von einem Partner von den Fibers haben wir Folgendes gehört. Mit dem Thomas Menzel arbeite ich am liebsten zusammen. Obwohl er selbst viel um die Ohren hat, interessiert er sich immer für sein Gegenüber. Und er ist ein absolut positiver Mensch. Ist deine persönliche, authentische Ebene der Erfolg, um Sponsoren zu akquirieren?
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil authentisch zu sein, weil also danke mal für das Kompliment, wer immer auch das war.
Das kannst du dann in den direkten Gesprächen mit den Sponsoren herausfinden.
Ich glaube, wenn man das nicht ist, kommt das sehr schnell raus. Ja. Ich meine, ich empfinde natürlich auch immer wieder für die Unterstützung Dankbarkeit. Ja, also ich sehe das schon so nicht als selbstverständlich, dass man die Fivers unterstützt oder unsere Sportart. Wir sind ganz sicher nicht die Sportart mit den größten und besten Medienwerten. Kein Zweifel, wir arbeiten alle extrem hart daran, dass das so ist und dass wir tolle Werbewerte liefern, dass wir auch einen Mehrwert generieren für den Sponsor jetzt über die Logoplatzierung hinaus. Und ich glaube, dieses Bemühen merkt man einfach und ich glaube, das ist einfach total wichtig.
Was sind eure größten Aktivierungspotenziale? Klassisch der VIP-Club oder gibt es was anderes? Nachwuchsarbeit, Events, Networking-Veranstaltungen, was auch immer?
Also ich glaube, der VIP-Club ist einmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass sehr viel geht über diese Nachwuchsarbeit. Das ist auch die Story, die ich wirklich gerne erzähle, weil es erstens mir Spaß macht und ich glaube, dass sie auch für Sponsoren etwas bringen kann, dieses Gefühl, etwas sozial Wichtiges zu tun, muss ich vorstellen, Margareten ist der dichtest besiedelte Bezirk in Wien mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Wir haben eine Mannschaft gehabt, in der der Skubilik groß geworden ist. Da haben 9 Nationen verschiedene gespielt. Ja? Und das ist das Thema Integration. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist mir einfach wichtig zu sagen. Und wenn man die Kinder sieht, und die Eltern das erste Mal, dann sind die Kinder unten am Spielfeld und verstehen sich prächtig. Ja? Und die Eltern schauen links und rechts und sind einmal grundsätzlich skeptisch. Ja? Und wenn dann 4 oder 5 Jahre später ein ganzer Reisebus organisiert von den Eltern, nicht vom Verein, die Kinder verfolgt zur Staatsmeisterschaft nach Kärnten und dort alle gute Freunde geworden sind, dann habe ich echt schon das Gefühl, dass wir einen sinnvollen Beitrag zur Integration und einen sinnvollen Beitrag zu einer friedlichen Gesellschaft gemacht haben mit unserem Sport. Und das macht mich stolz und das ist zum Beispiel auch auf das, wie ich meine Sponsoren stolz sein können, wenn sie uns unterstützen.
Die nächste Frage zielt jetzt nicht auf Sponsorings an sich ab, aber sehr wohl auf Markengestaltung, Markenbildung und das eigene Branding. Wenn man eure Spiele schaut, fällt vor allem eines auf. Ihr lebt den fünften Bezirk nicht nur im Herzen und im Club, sondern auch auf euren Trikots. Es fällt nämlich auf, dass jeder Spieler zumindest einen Fünfer als Rückennummer hat. Also entweder 5 oder 54 oder 95. Also ein Fünfer ist immer dabei. Wer hat eigentlich diese geile Idee gehabt? Weil das Besondere ist nicht nur, dass der Fünfer dabei ist, sondern dass der Fünfer auch den Stern des Logos hat.
Mhm. Ich finde das auch gut. Ja, ich finde das auch wirklich gut, weil es einzigartig ist. Ich kenne das sonst nirgends im Sport, dass das Logo gleichzeitig Spielernummer ist. Das gibt es sonst nicht und es war am Ende des Tages auch das entscheidende Argument gegenüber den Traditionalisten, auch im Vorstand, die sehr skeptisch waren, als wir gesagt haben, nennen wir uns doch Five aus fünfter Bezirk und all diese Dinge. Mir war damals der Name Handballclub WAT Margareten oder mit Sponsor Handballclub Telekom WAT Margareten einfach zu sperrig. Das konnte man als Fan nicht singen, nicht schreien, keinen Rhythmus draus kriegen, einfach mühsam. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und unser jetziger Präsident, der Martin Wiesinger, hat lange bei der Lauderjahr gearbeitet als Marketingleiter und hat den Hannes Rausch kennengelernt dort. Ist ein toller Werbemann, Designer, der auch, soviel ich weiß, für den Slogan Wien ist anders zum Beispiel verantwortlich ist und auch für das Lauderjahr-Branding von damals. Und der hat diesen Fünfer entwickelt und das entscheidende Argument am Ende des Tages war natürlich, damit können wir mit diesem Fünfer können wir wahnsinnig gut spielen, das kann man verkaufen. Also es ist auch so zum Beispiel, dass ein Nico Billig heute noch mit der Nummer 53 spielt und dass alle Spieler, die von uns weggehen, so hoffe ich auch in Zukunft, immer einen Fünfer in der Nummer haben und so. Erstens auch die Pfeifers im Herzen oder am Rücken tragen, ja, und so auch Markenbotschafter der Pfeifers in Europa sind. Und das ist eine wirklich schöne Geschichte, die dann am Ende des Tages auch ausschlaggebend war, dass wir da im Vorstand eine Mehrheit gefunden haben, weil so locker flockig die Idee, wir heißen jetzt Pfeifers, war nicht so einfach. Es war auch vom Regulativ her gar nicht so einfach, weil die Traditionalisten auch gesagt haben, na, bei uns muss nur eine Nummer 1, 2, maximal 14, 15, 16 geben oder so, ja, dass ihr Nummer 51 oder 95 oder 85 nehmt oder so, das geht gar nicht. Ja, ist dann doch gegangen.
Mr. Fivers lebt den Verein, ein positiv Verrückter, gibt alles für seinen Job, arbeitet unfassbar viele Stunden, ist bei jedem Match dabei, steht in der Halle in der letzten Reihe und lebt voll mit. Ein absoluter Workaholic, Hingabe pur. Das sind Sätze, die wir aus dem Umfeld immer wieder gehört haben. War das, was 2014 gekommen ist, nicht irgendwie vorhersehbar und vielleicht sogar vermeidbar?
Du spielst jetzt auf meinen Herzinfarkt an. Für mich ehrlich gesagt nein. Ich war voll aktiv, voller Kraft, voller Leidenschaft, wie auch immer, voller Einsatzwillen und eines Tages, lustigerweise am 5.5. irgendwie Pfeifers und so, 2015 wäre noch besser gewesen oder am besten eigentlich gar nicht, aber am 5.5. irgendwann in der Nacht wache ich auf mit Schmerzen im Rücken und habe das eigentlich überhaupt nicht deuten können. Rückenschmerzen war mir bewusst, habe dann den Pulver genommen und alles war kurz gut und bin dann am nächsten Tag, ist ja nicht wirklich besser geworden, ich habe mich ein bisschen müde gefühlt, bin dann am nächsten Tag, ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, die erste Saison von unserer Challenge-Mannschaft in der zweiten Liga, zu einem Abstiegsspiel, also entscheidendes Spiel, steigen wir ab, ist das ganze Projekt in Frage gestellt eigentlich, weil diese Zweitligamannschaft einfach so zu unserer Struktur gehört, zu unserem Erfolg gehört. Und ja, da sind wir dann glücklicherweise umgeblieben in der zweiten Liga mit der zweiten Mannschaft und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, aber war zu Tränen gerührt, dass wir das geschafft haben. Bin dann nach Wien gefahren und am nächsten Tag habe ich gesagt, Freund, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, mir geht es nicht gut im Büro. Wir haben es gerade wie war das, wenn du zum Arzt gehst? Gute Idee, bin zum Arzt gegangen und er hat gesagt, das gefällt mir nicht, geh nach Hause, geh Blut abnehmen und ich rufe dich an, wenn ich das Ergebnis habe. Und es war dann tatsächlich so, dass die Blutwerte gesagt haben, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe, am Wochenende offensichtlich. Und er hat mir dann die Rechnung geschickt und dann habe ich einen Stent bekommen.
Es interessiert mich jetzt einerseits natürlich aus eigenem Interesse, aber um mich geht es da in keinster Weise. Es geht, glaube ich, es geht in erster Linie um unsere Hörer. Auch ich habe einen Bandscheibenvorfall mit 25 Jahren erlitten, trage den bis heute mit. Ich habe zum Glück keinen Herzinfarkt gehabt, aber Panikattacken ist nicht vergleichbar mit dem Herzinfarkt, das ist mir bewusst, aber wahrscheinlich eine leichte Vorstufe davon aufgrund von maßloser Überarbeitung und Überforderung, teilweise also rein zeitlich gesehen im Job. Jetzt eben für die Hörer, da das doch mittlerweile zwei Volkskrankheiten fast schon sind, das Burnout und der Bandscheibenvorfall. Was hast du in deinem Leben geändert, dass es da jetzt besser geht?
Also zunächst einmal glaube ich sehr wenig, weil so eine Stent-Operation ja eigentlich nicht besonders aufregend ist. Da muss keine Angst haben, da ist man ein Tag, zwei Tage im Spital und dann geht man im besten Fall auf Reha. Bei mir war es aber dann doch ein bisschen anders, weil eine Verkalkung im Herzen nicht behoben werden konnte mit dem Stent und ich musste eine Bypass-Operation dann noch für mich über mich ergehen lassen und da ist dann eigentlich alles schiefgegangen, was man sich vorstellen kann. Ich habe ein Durchgangssyndrom bekommen, das bekommt man von der Narkose, im Normalfall erst ältere Leute und bei mir hat sich das halt mit Albträumen und Ähnlichem geäußert und ich bin aufgewacht aus der Narkose und wollte nach Hause gehen. Ja, also mit aufgeschnittenem Brustkorb, bin dann in ein künstliches Koma versetzt worden, war das ein Monat lang ungefähr, habe dann eine Lungenentzündung bekommen, eine Sepsis, ein Krankenhauskeim, also ich habe, glaube ich, bei allem, was es gegeben hat, irgendwie hier geschrien. Es war richtig knapp dran und vor allem für mein Umfeld extrem schwierig. Für meine Frau damals, für meine Freunde, Mitarbeiter, für mich selber nicht so wahnsinnig schwierig, weil ich bin eben im Koma gelegen. Bis auf die Albträume, die waren dann halt schon recht heftig und das Nachher war halt dann schon schlimm, weil man kann dann nicht mehr aufrecht sitzen zum Beispiel. Wenn man einen Monat lang im Koma ist, wird man dann in ein Holzgestell gesetzt und ist dann 10 Minuten sitzt man da dort und erleidet die unglaublichsten Schmerzen, weil es einfach keinen Muskel mehr gibt und das einfach furchtbar wehtut. Kannst nicht mehr gehen und all diese Sachen und auch psychisch war es nicht einfach. Und verlierst natürlich durch so ein Ding dein Selbstvertrauen ein klein wenig. Was habe ich geändert? Ich glaube einfach viel zu wenig. Ich bin so ein bisschen ein Meister des Verdrängens und habe natürlich am Anfang gebraucht, wieder so richtig zurückzukommen. Bin toll unterstützt worden von meinem gesamten Umfeld, bin heute noch extrem dankbar. Aber ich schlafe vielleicht ein bisschen mehr jetzt, versuche mich etwas gesünder zu ernähren und meine Projektleiterin ist nicht zufrieden. Projektleiterin ist meine Ärztin, die sagt, ich bin ihr Projekt und deshalb ist sie meine Projektleiterin. Die ist natürlich selten mit mir zufrieden. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, zu wenig geändert. Aber kann auch den Job, den ich ehrlich gesagt mache, nicht halb machen, weil dann kann man den nicht gut machen.
Das ist auch etwas, was wir gehört haben bei unserer Recherche, dass du auf der Tribüne halt komplett mitfieberst, oft ein schmaler Grat ist zwischen deinem Fan-Dasein und Clubboss zu sein. Und da kam es nicht nur einmal vor, dass du mit dem Schiedsrichter Nase an Nase gestanden bist. Da gibt es auch Fotodokumentationen drüber. Hast du das vielleicht geändert, dass du da etwas ruhiger geworden bist nach dem Herzinfarkt oder sagst du, Tommy Menzel gibt es entweder zu 100% oder gar nicht?
Also das mit den Schiedsrichtern und meinem Verhalten auf der Tribüne, das ist so eine Geschichte, da bin ich gar nicht stolz auf mich. Also das taugt man auch selber nicht und denkt man, wahnsinnig oft war das jetzt wieder notwendig. Das ist sicher besser geworden, auch nach der Zeit mit dem Herzinfarkt, aber noch nicht so, dass ich zufrieden bin mit mir und auch mein Umfeld mit mir zufrieden ist. Also das muss und kann auf jeden Fall noch deutlich besser werden. Aber ein Handballspiel zuzusehen ist für mich kein Vergnügen. Da steckt so viel Emotion und Leidenschaft dahinter, dass ich mag auch mit niemandem reden drüber während des Spiels. Also ich bin der schlechteste VIP-Gastbetreuer aller Zeiten, ja, während den 60 Minuten. Das geht gar nicht. Es fällt mir wirklich schwer und ich bin auch total verspannt und dann Nackenschmerzen nach den 60 Minuten, weil ich einfach so mitgehe. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegbekomme, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich mal mit unserem Mentaltrainer reden. Ja.
Kommen wir nun zur aktuellen Saison. Ihr habt ein unglaubliches Europacup-Jahr hinter euch, seid auch in der Liga sehr stark unterwegs. Wie lautet dein Resümee, auch mit Blick auf die schwierige Corona-Zeit?
Es war richtig herausfordernd. Wir haben vor kurzem unser Timeout gemacht und ich habe mir ein paar Fotos dafür angeschaut und habe ein Foto...
Ganz kurz, was habt ihr gemacht?
Timeout ist unser Magazin.
Okay.
Ist unser Magazin. Also, und habe mir Fotos angesehen und habe dann ein Foto gesehen von dem Trainingslager in Marialm. Und in meinem Kopf war das schon so weit weg, wie wenn ich mir ein Foto anschauen würde, das ich vor 5 Jahren aufgenommen habe. Also es war unfassbar viel los in dieser Zeit, diese Unsicherheit, schafft man es wirtschaftlich zum Beispiel, Trainingslager verschoben, Corona-Fälle, sehr viele am Anfang der Saison bei uns gehabt, wir haben, glaube ich, die erste Handballmannschaft, die Corona-Fälle gehabt hat, haben die halbe Vorbereitung eigentlich nicht machen können und deshalb waren die Erfolge im Europacup gleich zu Beginn gegen Benfica Lissabon total überraschend. Aber diese Corona-Fälle und diese spezielle Situation hat auch die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt. Ja. Jeder hilft jedem noch mehr und jeder will noch mehr und möchte es gut machen. Und die Burschen und der Trainer haben einen so unfassbar tollen Job gemacht mit dem Einzug in die Gruppenphase und dann noch mit dem Einzug ins Achtelfinale gegen Füchse Berlin. Das war Wahnsinn, weil die meisten Spieler von uns sind ja nicht Vollprofis, oder wir haben eigentlich gar keinen Vollprofi, sondern sind entweder Studenten oder arbeiten. Die haben sich allein für die Auswärtsfahrten 3 Wochen Urlaub nehmen müssen, in der Vorbereitung schon 1 Woche fürs Trainingslager und all diese Dinge. Familien haben da mitspielen müssen, wir haben ihre Kinder nicht gesehen, Frauen lange nicht gesehen. Und ich muss so den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, was sie bisher geschafft hat. Und es war so verdient, dass sie es geschafft haben. Ich bin da richtig glücklich drüber.
Ein Blick in die weite Zukunft geworfen, bei allem Respekt, was du in Margareten aufgebaut hast. Aber wer wird all das einmal übernehmen? Ist ein Profibetrieb bei den Fivers ohne den Motor Thomas Menzel überhaupt möglich?
Ja, unbedingt. Das muss auch so sein. Ich glaube, ich werde das noch ein paar Jährchen machen. Macht ja nach wie vor großen Spaß, aber ich glaube, es ist sehr in der Verantwortung von unserem Vorstand, von mir, von allen Stakeholdern im Verein, dass wir rechtzeitig auch uns über einen Nachfolger Gedanken machen. Weil ich sehe das ein bisschen so im Volleyball, die Hot Volleys, Peter Kleimann weg, gibt es nicht mehr quasi, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Gunnar Prokop, Hypo, Südstadt, ja, auch nicht mehr so toll und erfolgreich. Es ist halt sehr vieles von Personen im Sport abhängig, von Menschen, die für die Sache brennen, und so einen werden wir suchen, und ich bin ganz sicher, dass es im Umfeld der Fivers einige solche gibt.
Kleinmann, Prokop, aktuell wird auch in Deutschland über die suboptimale Nachfolgesituation von Angela Merkel diskutiert, es wird im österreichischen Skiverband über die suboptimale Nachfolgesituation für Peter Schröcksnadel diskutiert. Ich nehme stark an, du hast da schon konkretere Gedanken gemacht als die du jetzt genannt hast. Welche Fehler möchtest du vermeiden oder wo glaubst du, dass du auf jeden Fall Fehler vermeiden kannst, den andere offensichtlich begangen haben?
Wie alt ist der Peter Schröcksnadel?
70.
Ich bin 54, okay, da habe ich noch 16 Jahre Zeit, diese Fehler nicht zu machen.
Im Ernst, gibt es schon wen, den du für geeignet erachtest? Muss der noch kommen? Soll der von extern kommen? Soll das ein interner sein? Soll das vielleicht ein Spieler sein? Wie viele Jahre möchtest du ihm geben, um sich einzuarbeiten, um sich vorzubereiten, um auch seine Fähigkeiten auf höchster Ebene nochmal abzuklappern?
Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Auf der anderen Seite tut es auch ein bisschen weh, weil ich bin ja jetzt 54 und habe ja noch einiges vor.
Ja, also, das ist alles gut, aber irgendwann kommt
Ja, also ich habe Ist lustig, weil ich immer öfter darauf angesprochen werde, auch jetzt auf den, aus dem Vorstandsumfeld und ähnliches. Und natürlich macht man sich Gedanken. Ich habe auch schon den einen oder anderen im Blick, aber ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen. Ich glaube, es ist auch noch zu früh, weil vielleicht spielt der eine oder andere auch noch gerade aktiv. Und ich denke, wir werden diese Fehler vermeiden, weil es gibt ja diese schlechten Beispiele, jetzt, die du auch da jetzt angeführt hast. Ich glaube, wir können das rechtzeitig machen, ja, dass wir da eine gute Lösung finden. Aber ganz konkret, wie du merkst, bin ich da noch nicht.
Welche Projekte, abgesehen von der sportlichen Weiterentwicklung und der Nachwuchsarbeit, möchtest du mit den Fivers in den nächsten 2 bis 3 Jahren unbedingt noch weiterentwickeln oder überhaupt entwickeln?
Ich meine, wir haben schon viel geschafft. Nach der Corona-Zeit ist es jetzt, glaube ich, für alle Sportvereine total wichtig, wieder gesund wirtschaftlich zurückzukommen. Und ich finde, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren, wenn wir wieder dürfen, wird sein, die Jugend wieder für unseren Sport zu gewinnen. Ich habe vor wenigen Tagen erst gelesen, dass der Tennisverband jetzt in der Corona-Zeit die Mitgliedszahl deutlich erhöht hat, weil viele aus Mannschaftssportarten zum Tennis abgewandert sind. Das sollte uns nicht passieren und da müssen wir gegensteuern. Wir haben zum Beispiel vergangenes Jahr die Handball-Kids-Olympiade nicht machen können. Da haben wir 800 Kinder zu Besuch in einer Woche bei uns. Die wollen wir im kommenden Jahr länger machen, wenn's, oder in der kommenden Saison länger machen, sobald es geht, weil wir da einiges nachzuholen haben. Gerne wieder Europacup, wenn wir das wirtschaftlich schaffen. Bin da auch sehr, sehr glücklich, dass die Stadt Wien jetzt eine dementsprechende Halle baut, wo wir in Zukunft dann diese Infrastruktur haben. Die soll 2024 fertig sein. Dann haben wir diese Infrastrukturprobleme nicht mehr und dann wird vieles leichter. Konkretes Projekt. Ich würde mir irgendwann wünschen, dass wir eine Nachfolgelösung für unsere Traglufthalle am Bacherplatz finden, weil ich persönlich finde nicht nur, dass sie jetzt langsam in die Jahre kommt und man bei jedem Sturm zur Halle chatten muss und den Druck erhöhen muss und zuletzt passiert letzten Samstag um 11 Uhr, als der Sturm angesagt wurde, dass wir da eine tolle, nachhaltige, klimafreundliche Nachfolgelösung finden. Das wäre ein tolles Projekt und irgendwann vielleicht eine eigene Akademie, aber das wird schwierig werden, glaube ich.
Die Nachfolgelösung soll auch am Bacherplatz sein oder bist du dafür offen?
Bin dafür offen, aber ich fände, das würde sich ganz gut anbieten.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.